Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Recruitment on the Road, dem Podcast von ABSCO Deutschland, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten der Recruitment-Industrie vorstelle. Heute spreche ich mit Alexander Gries und ich möchte mehr über ihn erfahren, wo er herkommt, wo er heute steht und vor allen Dingen, was er noch in der Zukunft vorhat. Also steige ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Kennst du das Sprichwort vom Tellerwäscher zum Millionär? Bei Alexander müsste es heißen, vom Spargelverkäufer zum Entrepreneur. Er ist ein super Beispiel dafür, dass es mit Talent und Fleiß in unserer Branche bis nach ganz oben geht. Alexander hatte nur ein mittelmäßiges Abitur und danach 1,5 Jahre gejobbt. Zum Beispiel als Helfer im Gerüstbau. Seine erste vertriebliche Herausforderung hatte er am Spargelstand, wo der Inhaber gesagt hat, wenn du den Stand leer verkaufst, dann kriegst du eine Gehaltserhöhung von 50 Cent die Stunde. Was er natürlich erfolgreich gemeistert hat. Mit dieser Motivation ist er 2009 in eine Ausbildung zum Bankkaufmann gestartet, hat sich bis 2016 als Fachwirt und Betriebswirt weitergebildet. Dann kam der Einstieg bei Perm4, die ja dafür bekannt sind, mit niedrigem Grundgehalt, aber exorbitanten Prämien zu locken. Nach 3 Jahren in dieser Firma hat er mit seinem Geschäftspartner beschlossen, dass er das besser kann und hat Dragon und Gries gegründet, welche sich als Personalberatung im Steuerumfeld fokussiert hat. Ich kenne Alexander und seinen Geschäftspartner Maximilian seit circa einem Jahr, als sie sich dafür entschieden haben, bei ABSCO Deutschland Mitglied zu werden. Wir hatten schon einige interessante Gespräche und ich freue mich, heute diese Gespräche mit dir weiter zu vertiefen. Herzlich willkommen bei Recruitment on the Road.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Wie war die Anreise aus dem wunderschönen Aachen?
Ja, wir sind sehr früh aufgestanden und dann von Düsseldorf aus mit dem Flieger geflogen heute Morgen. Mhm. Ja, ein bisschen vor meiner Zeit. Ich bin, glaube ich, um 5:30 aufgestanden.
Oh. Ja. Und nach Düsseldorf mit einem Auto oder mit?
Ja.
Ja. Okay. Na, dann geht es ja. Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen. Perm4, 400 € Grundgehalt, Einstieg in die Branche. Wie war das damals? Erzähl mal einen kleinen Schnack.
Also es waren 500 € und als ich angefangen habe, gab es sogar 2 Modelle, die man wählen konnte. Das eine war irgendwie, ich glaube, 2.000 € und das andere und dann irgendwie, keine Ahnung, hälftige Provisionsbeteiligung. Das andere waren 500 € und dann halt mehr Provisionsbeteiligung,
genau. Mehr als 50%?
Nee, ich glaube 35, 40% vom Umsatz, irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß es aber nicht mehr genau.
Ja.
Und bei dem anderen Modell, was ich zuerst gewählt habe, hast du dann 20, 15. Kommt immer ein bisschen drauf an. Es gab auch Ownerschaften für Kandidaten. Also wenn das dein Mandant war und dein Kandidat, hast du halt mehr bekommen. Aber ich bin zuerst mit diesem bisschen softeren Modell eingestiegen.
Schade eigentlich, hast du wahrscheinlich viel Geld liegen lassen.
Na, im ersten Jahr war es, glaube ich, okay. Ich musste Miete zahlen, hatte vorher auch, kam auch von einem deutlich höheren Gehalt.
Ne? Als Sparkassenfachwirt?
Ja, Sparkassenfachwirt war ja nur eine Zwischenstation. Ich bin Bankkaufmann, Fachwirt und dann Betriebswirt geworden irgendwann. Genau, also ich hatte relativ gut verdient und habe das so ein bisschen ausprobiert damals und dann bin ich aber irgendwann auch in dieses Power-Modell damals umgestiegen und das hat sich tatsächlich sehr gelohnt.
Das glaube ich dir. Ja. Aber wie kamst du diesen Einstieg? Weil von Sparkasse ist jetzt nicht die logische Konsequenz, ich gehe jetzt ins Staffing.
Ja, also ich fand früher immer so den ganzen Bereich Investmentbanking total spannend.
Ja.
Also was man so kennt irgendwie von mit
Wall Street.
Zum Beispiel Wall Street, sowas fand ich total cool. Gibt es ja gar nicht
Boiler
mehr.
Boiler Room.
Ja, gibt es ja gar nicht mehr.
War es ja bei Perm4 dann genau richtig irgendwie.
Nee, aber es gibt's ja gar nicht mehr in Deutschland. Also Börse Frankfurt ist ja relativ wenig Action auf dem Parkett mittlerweile. Und so von der Energie ging Recruiting auch in eine ähnliche Richtung zu der damaligen Zeit, zumindest was man so gefunden hat. Und ich glaube, ich hatte irgendwann mal einen Film gesehen, da war der Hauptdarsteller auch ein Headhunter und ich fand das total cool. Es war natürlich deutlich romantischer und verruchter dargestellt, als es in der Realität
dann das war denn das für ein Film? Ich kenne keinen Film mit einem Headhunter.
Ich glaube, das war eine Verfilmung von einem skandinavischen Krimi-Autor oder sowas. Aha. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Ob es jetzt irgendwie Stieg Larsson oder wer auch immer, irgendwie sowas in die Richtung.
Ja.
Und ich glaube, das hieß sogar Headhunter. Ich weiß es nicht genau.
Schreibe ich mir mal auf. Muss ich mir heute
müssen wir mal schauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da lernte ich das so ein bisschen kennen und fand das irgendwie sehr spannend. auch so ein bisschen mysteriös, dass man so im Hintergrund agiert. Ja, und dann habe ich einfach geguckt, wo es sowas gibt, wie man da reinkommen kann. Ich wollte mich sowieso mal umorientieren in eine andere Stadt auch. Ich habe nie in einer Großstadt gelebt und deswegen, meine Schwestern, die wohnten in Berlin zum damaligen Zeitpunkt. Und deswegen habe ich einfach geguckt, was gibt es so in Berlin? Und ja, Perm 4 war damals das, was mir am besten gefallen hat. Und es hieß auch damals noch gar nicht Perm 4. Das war Sales Stuff, war so der größte Bereich. Da habe ich aber nicht gearbeitet. Ich habe bei Erbacher gearbeitet.
Erbacher,
kennt keiner. Das ist einfach eine GmbH, die gegründet haben, weil die sich sehr gut anhört, vielleicht für
Hört sich nach Beratungsunternehmen irgendwie an.
Genau, also Erbacher war im Prinzip einfach die Einheit bei Perm 4 damals, die für Finance-Positionen zuständig war. Und als ich angefangen habe, waren wir 4 Leute. Als ich gegangen bin, waren wir dann 15, 16.
Mhm. Wer war dein Chef da?
Der Max.
Ah, okay.
Ja, Max war mein Chef.
Gut.
Ja, das war schon ein bisschen wild, weil ich bin da hingekommen und mein Chef hat irgendwie 2 Monate später gekündigt hat irgendwas anderes gemacht. Und Max war gerade mal irgendwie ein Dreivierteljahr dabei, frisch von der Uni noch und war dann von einem Tag auf den anderen mein Chef. Das heißt, wir haben damals noch mit 2 anderen Jungs den Bereich komplett aufgebaut. Also es hat auch keiner das Wissen, wie man im Finance platziert und so. Und deswegen war auch der Übergang nachher zur Selbstständigkeit gar nicht mehr so eine Hürde für uns.
War das nicht ursprünglich eine Dieter Dürr-Gründung, das Ganze?
Dieter Dürr, nein. Dieter Dürr war, weiß nicht, ob er es immer noch ist, ich glaube schon Investor. Also der hat relativ viel Geld, glaube ich, da reingesteckt. Gegründet wurde das im Allgäu von Mario Buchmann, den kennst du ja, ne? Mhm. Von Marios Onkel. Und Mario war, glaube ich, der erste Mitarbeiter.
Ah, okay.
Dann da. Und dann haben die da im Dachgeschoss als Sales-Staff gegründet und sind dann irgendwann nach Berlin gegangen, ja. Und Dieter Dürr ist, glaube ich, so in dieser Wachstumsphase, wo die halt, so habe ich es auf jeden Fall verstanden.
Ja, ich glaube, die hatte ich sogar mal im Allgäu besucht gehabt. Die
waren das kann da schon sein, ja.
Irgendwo in so einer Altstadt an der Pflasterstraße.
Das müsste, ich krieg's nicht mehr zusammen. Also ich war nie da.
Ja.
Memmingen. Krass. Memmingen.
Memmingen.
Memmingen, ja.
Okay, und dann hattest du deinen Einstieg bei Perm 4 und dann hattest du dir aber gedacht, das kann man besser machen, oder?
Ja, wir haben ja den Bereich mehr oder weniger auch aufgebaut. Wir hatten also schon gute Infrastruktur. Die hatten sehr viel Sales-Know-how. Logisch, bei SalesOff, das war schon ziemlich cool. Hab extrem viel da gelernt. Mhm. Aber thematisch, also jetzt in der Branche, wo wir unterwegs waren, das haben wir uns komplett selber angeeignet. Ne? Wir haben auch ein bisschen anderen Ansatz gefahren. Also die meisten sind ja so unterwegs, dass sie nach Branchen Finance-Leute rekrutieren, also zum Beispiel nur im Automotive-Sektor oder sowas.
Ja.
Und wir waren, und dann vielleicht sogar noch mit einem lokalen Fokus, vielleicht wie hier jetzt nur in München. Und wir sind aber hingegangen, haben uns auf ein Thema innerhalb des Finance-Bereichs konzentriert. Wie jetzt aktuell Steuerrecht zum Beispiel, das hatte der Max damals gemacht.
Ja.
Ich habe mehr Controller vermittelt, M&A-ler, solche Geschichten und das war so das, was wir uns ausgedacht haben.
Also das Fokus im Fokus.
Ja, weil bei vielen Sachen, also im Controlling gibt es schon Unterschiede zwischen den Branchen. Ne? Im Steuerrecht ist es relativ egal. Also eine Gewerbesteuer ist Gewerbesteuer.
Ja.
Es gibt so ein paar kleine Sachen wie Verbrauchssteuern. Das ist sowas, was anfällt bei Öl oder bei Tabak oder sowas. Das ist speziell,
ja.
Aber das macht nicht den Großteil im Steuerrecht aus. Deswegen war das so eine Idee und Steuerrecht war damals so das, was deutschlandweit so am schlechtesten besetzt war. Du musst auch eine gewisse Unternehmensgröße haben, um eine eigene Steuerabteilung zum Beispiel zu haben. Das heißt, es ist auch von der Akquise nicht so leicht. Und das war dann da haben wir es so ein bisschen getestet, wie das funktioniert. Und es hat sehr gut funktioniert. Also damals hat der Max schon einige DAX-Konzerne akquiriert bei Perm 4. Und ja, deswegen haben wir uns auch entschieden, danach in den Bereich zu gehen und das so mit diesem Konstrukt, wie wir es heute haben, dann zu machen. Also war, wenn man so will, wie eine Testphase.
Aber nicht geplant. Also das hat sich dann eher so entwickelt Zeit.
Genau, das hat sich so entwickelt. Ich habe mich tatsächlich wohlgefühlt bei Perm 4. Es war eine sehr schöne Zeit. Ich bin gegangen, als damals Alex Gerritsen dann zu Perm 4 gekommen ist.
Der Gruß geht raus
an Alex. Ja, viele Grüße an Alex. Hatte relativ kurz nur mit ihm zu tun, war aber auch super interessant, habe sehr viel dann noch mitnehmen dürfen von ihm. Und von daher, es war eine spannende Zeit, aber es war auch einfach eine gute Möglichkeit damals, die wir da gesehen haben, glaube ich. und die wir dann auch genutzt haben.
Toll, ja. Toll, dass du es gemacht hast, weil viele reden immer drüber, Selbstständigkeit, aber die wenigsten machen es.
Ja.
Und die, die es machen, davon scheitern die meisten noch.
Ja.
Also ihr habt es geschafft. Wenn du das die ganze Staffing-Zeit zusammenzählst, was waren da deine High- und Downlights?
Gibt es ein Downlight? Also Downlight?
Unbedingt gibt es
ja.
Also es war kein schon, Licht ohne Schatten.
Ja, also was krass war, war so das erste Jahr in Berlin. Der Chef, weswegen ich dann in die Firma gegangen war, war einfach weg. Ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste nicht, ob das klappt.
Wo ist er denn hingegangen?
Ich glaube, der hat sich selbstständig gemacht. Also ist auch egal. Aber das war schon sehr, sehr unsicher von der Zeit. Das hat doch, weiß ich nicht, ich glaube 3-4 Monate gedauert bis zum ersten Placement und bis zum zweiten dann nochmal irgendwie 1-2 Monate. Das heißt, es war auch jetzt nicht viel mit Geld werfen, also sondern eher, ich habe da in Neukölln in so einer kleinen 35 Quadratmeter Wohnung
jeden Tag gewohnt. Fertig Ravioli
ja, gegessen. So ungefähr. Ne? Also es waren so die ersten 6-7 Monate, bis ich dann verstanden habe, okay, so funktioniert das. Und das war schon eine Zeit, das war total cool, also hat mega Spaß gemacht, war auch, also extrem viel gelernt, aber ich hatte auch viel Angst, okay, ist es hier das Richtige? Bin ich da richtig auf dem richtigen Weg in dem Team? Ne? Wäre es nicht leichter, zum Beispiel bei Perm 4 im Sales-Bereich zu arbeiten, wo einfach 100 Leute sind, ne, die alle schon wissen, was sie tun? Wir wussten es ja nur so ungefähr, ob das funktioniert.
Ja.
Ja, und das war so das Downlight. Highlight war tatsächlich so in den letzten Jahren, als wir angefangen haben, auf Partner-Level Leute zu vermitteln.
Mhm.
Wir hatten im Steuerrecht angefangen, eigentlich Inhouse-Funktionen zu besetzen. Du kannst dir das so vorstellen, das ist relativ vergleichbar mit dem Recruiting. Es gibt Agenturen
ja.
wie uns, die haben dann Recruiter, die sind angestellt. Und es gibt halt Konzerne, also unsere Kunden, die haben auch Recruiter oder eine HR-Abteilung. Und so ist es bei großen Konzernen auch. Ne? Die haben eine Steuerabteilung, die kleinsten machen ab so 250, 300 Millionen Euro Umsatz aufwärts, da sitzt da eine Person.
Ja.
Die großen DAX-Konzerne haben 50, 60 Leute.
Okay.
So, und wir haben mit den Konzernen angefangen zu arbeiten, weil die meisten Steuerberater, die in so einem Konzern arbeiten, Osnabrück Vorgesellschaft oder Next 10, das sind dann die nächsten 10 großen,
ja.
kommen und die wechseln nach dem Steuerberater gerne in so eine Inhouse-Steuerabteilung, weil da ist nicht mehr so ein, es ist gleich wie im
weniger
Recruiting.
Weniger Druck, mehr Gehalt.
Genau, weniger Druck, es ist eine andere Perspektive, ne? Du bist nicht umsatzgetrieben, weil das sind die
ja.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch oder die Steuerberatungsgesellschaften.
Wille Blauhaus.
Genau, sondern du bist halt Inhouse und es ist einfach komplett was anderes. Und
kannst du den Dienstleister jetzt schlecht behandeln?
Ja.
Vielleicht.
Ja, however. Auf jeden Fall war die Wechselmotivation sehr gut sichtbar in dem Bereich und es war für uns irgendwie klar, okay, wir gehen in den Bereich verstärkt rein, weil wir da eher die Kandidaten rüberbekommen. So, und dann irgendwann haben wir angefangen zu sagen, okay, vielleicht lösen wir diese Glaubenssätze, dass Beratung halt total schwer ist, erstmal auf
ja.
und fangen da an. Und das hat dann auch nach ein paar Versuchen ganz gut geklappt. Und irgendwann war es dann wirklich so, dass wir so die ersten Partner vermittelt haben
Krass.
Mit ganzen Teams. Also wir haben mittlerweile schon viele Partner vermittelt. Und das sind dann halt schnell mal irgendwie Gehälter 350, 400, ja, 500, 600.000, je nachdem, auf welchem Level die sind, plus Team noch. Also Teams werden ja in der Regel so bei den Verträgen, die wir haben, so hälftig angerechnet, aber es sind riesen Tickets gewesen.
Läuft das noch erfolgsbasiert oder mandatsbasiert?
Das läuft in der Regel erfolgsbasiert, weil
Netzwerk, Opportunität.
Ja, du musst dir das so vorstellen, wir haben eine Big Four-Gesellschaft, da sind wir Haus- und Hof-Headhunter.
Ja.
So bin da auch mit den meisten Partnern, die so in der Führungsspitze sitzen, sehr gut vernetzt.
Mhm.
Und deswegen wissen wir, okay, es gibt gewisse Bereiche, das sind Wachstumsfelder. Und ich weiß, okay, wenn in so einem Wachstumsfeld ich einen Partner habe, der Umsatz und Mitarbeiter mitbringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er da irgendwo einen Platz findet. Ne? So funktioniert das dann, um deine Frage zu beantworten, in der Regel erfolgsbasiert. Ne? Also wir sprechen laufend mit Partnern generell, um uns zu vernetzen. Wenn da einer dabei ist, der sagt, okay, das und das passt aktuell nicht. Ne? Also,
macht ihr den Match.
Dann leiern wir ein Gespräch an. Das läuft auch oftmals nicht direkt mit einem CV, sondern man stellt den Kontakt irgendwie per WhatsApp her oder sonst irgendwas. Es ist ein bisschen weicher, ein bisschen mehr Vertrauen, was du da brauchst. Aber das war so wirklich ein Highlight für mich zu sehen, okay, das funktioniert.
Bist du wieder bei deinem Film Headhunter angekommen? So ein bisschen hinter den Kulissen,
ja.
die
Ja, ich meine, man muss ja sagen, wir machen das alles komplett aus unserem Aachener oder Berliner Büro heraus. Ja. Ne? Also wir treffen zwar schon mal Kunden oder Kandidaten, aber das ist dann eher, weil wir da Lust drauf haben, ja. aber nicht, weil was erwartet wird von uns. Ne? Und das ist vielleicht nochmal der Unterschied zu großen Executive-Häusern, die dann wirklich mandatsbezogen vielleicht auch solche ja. Positionen besetzen. Das Ding ist, es ist halt auch super schwierig, wenn du einen Auftrag bekommst, das kriegen wir auch im Beratungsumfeld, zu sagen, okay, du lieferst dann
ja,
da,
klar.
da
die
auch.
Verpflichtung, das so. Zu bedienen.
Das funktioniert auf Manager-, Senior-Manager-Ebene besser, auf Partner-Ebene, ja, deswegen ich. Gehen wir eher den Weg und wissen, okay, wo ist gerade was los, wo könnte es Sinn machen. Wir wissen ja auch, worauf die gucken. Ne?
Ja. Hört sich nach einer anspruchsvollen Karriere an. Wie hast du es denn geschafft, als Vertriebler immer das Dreigestirn Gesundheit, Job und Familie auszubalancieren? Oder hast du es nicht geschafft? Die meisten sagen, sie haben es nicht geschafft.
Nee, habe ich nicht geschafft.
Hast du nicht geschafft?
Die ersten Jahre nicht.
Da stand Job im Vordergrund wahrscheinlich.
Ja.
Gab es ja nichts anderes
ja.
mit Pam vor.
Ja. Naja, also das, man muss das schon sagen. Als ich bin 2016 nach Berlin gekommen. 2018 ist meine Tochter geboren. Also ich habe meine Frau relativ genau in dieser Anfangszeit kennengelernt.
In Berlin.
In Berlin, ja. Und dann haben wir auch die Kleine dann ja 2018 bekommen. Also das war schon so in der, das ging irgendwie schon. Man hat es eher daran gemerkt, dass ich halt nie irgendwie groß Afterwork-Partys wahrgenommen habe oder sowas. Ganz, ganz selten mal. Ne? Das ging einfach nicht. Wir hatten einen Säugling zu Hause. Aber uns gab auch nicht viel dazwischen. Ne? Also es war Arbeit und zu Hause. Und ich glaube, zu Hause ist auch oft zu kurz gekommen in der Zeit.
Und Gesundheit, Sport und so?
Gar nichts gemacht.
Gar nichts.
Ich habe vorher Handball gespielt, Fußball auch. In der Zeit relativ, ne, eigentlich gar nichts. Bisschen aufs Essen geguckt, aber das nicht.
Jo. Und heutzutage hast du es besser im Griff?
Ja. Also ich habe dieses Jahr richtig viel Sport, so viel Sport gemacht wie schon seit irgendwie 10 Jahren nicht mehr. Gehe jede Woche so 20, 30 Kilometer laufen. Mhm. Wenn ich es schaffe, dann auch nochmal 50, 60 Kilometer Radfahren.
Nice.
Das ist aber eher so ein Zeitding, aber
ja. Du musst nur noch schwimmen, Mann, dann bist du beim
Da haben Trainer. Wir ja drüber gesprochen. Bis jetzt ist es nicht so.
Ich bring's dir bei.
Ja.
Okay. Lass uns ins Freibad gehen.
Ja.
Ins Hallenbad.
Aber das funktioniert mittlerweile deutlich besser. Ne? Wir haben ein sehr gutes Team, was viele Aufgaben halt abnimmt und dann auch es oftmals ermöglicht, dass ich dann manchen Wochen auch mit 40, 45 Stunden hinkomme.
Ja.
Ne? Also es ist nicht wie früher, von 8 bis 8.
Ja. Und 7 Tage die Woche.
Ach, nee, sonntags habe ich nie gearbeitet.
Nee,
ich
schon. Und in deinem Job, wie netzwerkst du?
LinkedIn nutzen wir sehr viel, um halt mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir gewinnen die meisten Kandidaten aber über telefonische Direktansprache. Also ganz oldschool, hat sich in dem oder in unserem Segment einfach durchgesetzt, weil die Leute so gefragt sind, dass sie nicht mehr reagieren. Das ist
Also noch so klassisch der Ident-Call vom
mit Cover Story und allem. Also wir bilden, wir bilden die Leute richtig aus. Da auch viele Grüße an Hakan
Kittin.
Mhm. Ich gestern noch eine Mail bekommen, dass der jetzt auch bald.
Ja, der ist Trusted Partner geworden, genau. Um diese Expertise.
Ganz genau, also mit dem arbeiten wir. Unsere Vertriebler sind da sehr
Klasse.
Fit. Ja, auf Partnerebene zum Beispiel geht es aber auch bei LinkedIn.
Das ist auch so ein Skill. Ich rede ja viel über Skills, die verloren gegangen sind. Kundenmeetings ist ein Skill, der verloren gegangen ist.
Ja.
Ident-Calls ist ein Skill, der verloren gegangen ist. Also wenn ihr da keine Ahnung davon habt, wir packen den Hakan in die Shownotes, mal mit denen Kontakt auf.
Ist
definitiv eine Sache, die ihr können müsst, weil viele Positionen kann man einfach nicht über das klassische Social-Media-Klaviatur
bedienen. Das ist korrekt. Also auch wir haben echt guten Ruf in der Branche, das hören wir oft. Viele reden aber einfach nicht mit uns, weil sie uns in die gleiche Kategorie stecken wie jeden anderen Finance-Headhunter, der in der Regel einmal im Jahr eine Steuerposition hat, ne? Weil es einfach viel mehr Controller und Buchhalter gibt.
Ja, klar.
So, und wenn wir die einmal am Telefon haben, dann ist es in der Regel auch ganz gut. Deswegen gehen wir den Weg. Ob das in allen Branchen notwendig ist, keine Ahnung.
Wenn es erfolgreich ist, dann ist es der richtige Weg. Jetzt hast du schon einiges über Dragon und Grease erzählt.
Dragon, sonst schimpft der Max wieder.
Ja, Dragon und Grease.
Alle sagen das, ja. Es ist nicht schlimm.
Nee, das hört sich so nach einer englischen Agentur an. Deswegen,
ich sage am Telefon auch immer Dragon wie Englisch der Dragon und Grease wie der Grießbrei. Das kann man sich gut merken.
Ja.
Aber man spricht Dragon aus.
Dragon und Grease.
Ja.
Jetzt habe ich schon gehört, ihr macht Ident. Das ist schon mal eine Sache, die anders macht. Aber was macht ihr noch anders wie andere Staffing-Firmen?
Also ich glaube, das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir in einer Berufsart branchenübergreifend und deutschlandweit unterwegs sind. Das ist, glaube ich, noch eine Besonderheit. Und wir machen keine 360-Grad-Beratung. Das heißt, wir haben Vertriebler. Die Vertriebler machen auch den telefonischen Ident, weil das relativ gut zusammenpasst von der Tätigkeit.
Oh, spannend. Das ist eine Kombo, die kenne ich so noch nicht.
Ja, ich hatte es vorher auch getrennt. Also ich hatte Leute für ein Ident, ich hatte Leute für einen Vertrieb.
Ja.
Und ich habe Recruiter. Die Recruiter übernehmen im Prinzip ab der Projektbesprechung und betreuen die Kandidaten komplett. Und die Vertriebler machen klassisch Kalt- und Warmakquise. Die Leute für den Ident machen halt Ident. Also den ganzen Tag
das
mit Cover.
Das ist total spannend, wenn du das sagst. Ja. Weil das macht total Sinn. Ja. Wenn du so in die klassische Egon 10 da Conferry guckst, gibt es ja diese drei Rollen. Du hast den Partner, der Silberrücken, der rennt die ganze Zeit durch die Gegend. Mit dem Kunden holt die, pitcht und gewinnt die. Dann hast du den Search Consultant, der oder sie managt dann den Prozess und reportiert an den Partner. Und dann hast du die Identer, weil das viele Recruiter nicht können oder nicht wollen.
Korrekt.
Ja. So, und die Idee war, vertriebliche Komponente mit der anderen finde ich total spannend.
Ja.
Kennst du andere, die das machen, so wie?
Ja, im
Exakt. Ich das verraten, das machen es dann alle so.
Ja, das können sie ja probieren. Es ist ja gar nicht so einfach.
Nee.
Wir orientieren uns, wie du sagtest, am Executive Search. Und meiner Meinung nach, ich habe viele Recruiter kennengelernt. Viele sind sehr gut im Vertrieb, haben aber keinen Bock hintenrum, den langen Weg zu gehen, Kandidaten wirklich bis zum Ende zu betreuen, saubere Recruiting-Prozesse zu führen. Und es gibt Leute, die genau das wollen, super empathisch sind, aber nicht diese Closer-Mentalität haben, diese immer wieder sich neu motivieren, zum Telefon zu greifen.
Ja.
Und das war der Hintergrund, warum ich gesagt habe, okay, wir trennen das. Und du hast beim 360-Grad-Berater, du suchst ja eigentlich immer nach Vertrieblern, die vielleicht einen Schritt weitergehen und Recruiting machen. Und wir können einfach nach Vertrieblern suchen, wenn wir für den Vertrieb jemanden brauchen und sind dann noch viel breiter unterwegs. Weil die meisten Leute können mit einem Recruiter-Job ja nichts anfangen.
Hammer, das ist ja ein Lifehack. Und ihr macht den Ident dann komplett selbst oder lagert ihr den auch aus teilweise?
Nee, wir lagern nichts aus.
Nix? Nee. Okay. Also, aber ihr kriegt dann Training dafür?
Ja, mit dem Hackern trainieren wir. Wir haben im Prinzip die komplette Firma durchsystematisiert. Wir haben für alles Leitfaden, wir haben für alles Pitches. Wenn jetzt eine positionsbezogene Ansprache stattfindet, wird ein Pitch vorgeschrieben, ganz individuell. Am besten auch noch auf den Kandidaten. Das ist so Next Level. Das kriegen wir noch nicht immer hin.
Hammer.
Ja, das ist so. Aber wir lagern eigentlich gar nichts aus. Nee.
Das ist ja echt spannend. Das müssen wir nochmal vertiefen.
Ja.
Was könnt ihr denn nicht? Macht ihr andere Vertragsarten? Macht ihr Contracting? Nee, oder?
Nee, wir machen kein Contracting. Wir machen auch kein Interimsgeschäft aktuell. Weiß auch gar nicht, ob das so easy ist, wenn du rechtsberatende Menschen irgendwo einsetzt.
Ja.
Ob wir dann haften, keine Ahnung, muss man sich nochmal angucken.
Nee,
wir machen es aber aktuell nicht. Kann sein, dass das noch kommt. Ja, wir machen aber nichts außerhalb des Steuerrechts. Also da sind wir sehr, sehr strikt. Ne? Wir kriegen oft Anfragen auch für andere Bereiche, aber dann empfehle ich lieber jemand aus meinem Netzwerk, der das dann macht.
Alles klar.
Ja.
Und wie viele Mitarbeitende hast du?
Wir sind aktuell 15 Leute. Also kommt ein bisschen darauf an, wenn man Teilzeit noch bezählt. Vielleicht sogar 15, ja.
Und ist euer Hiring-Konzept, dass ihr eher erfahrene Vertriebler oder Recruiter anstellt oder bildet ihr die auch aus?
Das dreht sich gerade so ein bisschen von Berufseinsteigern das auch zu erfahreneren Leuten. Wir haben jetzt zwei Leute eingestellt, die schon Berufserfahrung haben. Eine bei mir zum Beispiel, weil ich immer mehr von meinem operativen Geschäft abgeben kann, aber nicht die Zeit habe, wirklich bei Null anzufangen. Und weil die Leute auch schneller ins Platzieren kommen, das muss man auch sagen. Ne? Steuerrecht kannst du relativ gut beibringen. Ne? Du kannst sie auch relativ gut identifizieren. So, und deswegen gehen wir jetzt, wo wir auch einfach nach 5 Jahren einfach auch mehr Rücklagen haben, können wir uns auch jemand leisten, der ein bisschen mehr Gehalt fordert als noch vor 5 Jahren. Das ist so der Unterschied.
Klar.
Genau. Ja, also von daher.
Braucht ihr mehr Nachwuchsprobleme auf der 180 Sales oder 180 Recruitment-Seite?
Auf Recruitment-Seite. Aber auch das funktioniert gut. Wir kriegen wirklich laufend Bewerbungen. Ich führe jede Woche 2, 3 Vorstellungsgespräche auch mit Menschen, die das interessiert, das Konzept auch bei uns. Wir haben da nicht das Problem. Wir haben aber auch nicht den Druck, dass wir jetzt wachsen müssen. Auf vertrieblicher Seite gar nicht. Also wir kriegen sehr viel aus dem Netzwerk heraus. Dadurch, dass wir halt die Beratungshäuser haben, es gibt halt nicht, das, die brauchst du nicht neu akquirieren. Das ist dann Account Management, das macht nicht der Vertrieb, das läuft dann über mich und ich verteile dann die Sachen. Mhm. Ja, und deswegen sind wir vertrieblich in dem aktuellen Setup gut aufgestellt.
Also ist ein Vertriebler bei euch ein hoher Anteil an diesen Ident, an dieser Kandidatenansprache auch
mit dabei? Ja, wir legen es jetzt zusammen. Ne? Also vorher hatte ich zwei, die den ganzen Tag wirklich Stellenanzeigen durchtelefoniert haben und Bestandsmandanten angerufen haben und Kaltakquise jetzt in Unternehmensgröße, klassisch. Ich sag mal klar, ab 250, 300 Millionen Euro aufwärts, das ist ja überschaubar von der Anzahl in Deutschland. Und die anderen haben nur ident gemacht und jetzt planen wir das zusammenzulegen, das sind wir einfach ein bisschen agiler. Wenn wir eine sehr gute Auftragslage haben, können wir ein bisschen mehr in ident gehen. Wenn wir eine schlechtere Auftragslage haben, können wir mehr in Sales gehen. So, und deswegen versuche ich das gerade so ein bisschen zusammenzubauen.
Diese Ident ist ja so eine Geschichte. Als ich bei Hays war, hatten wir damals eine Firma gekauft, Pharmafirma, und dann habe ich mit den LifeSense aufgebaut. Und da war ich im Londoner Büro und die hatten zwei Telefone, das rote und das schwarze. Klassisch, ja, das Ident-Telefon, wo jemand dann zurückruft. Und das war in der deutschen Organisation, war das Buch mit sieben Siegeln. Ich weiß noch, da musste ich nach Mannheim und musste erzählen, wie die Engländer ident machen, weil das war für die Contingent-getriebene Hays-Welt ein Ding der Unmöglichkeit. Finde ich total spannend, dass ihr das so rausgearbeitet habt.
Ja, funktioniert gut. Also die meisten Leute freuen sich ja auch, wenn wir sie anrufen.
Ja, klar.
Also
müsst ihr halt rechtlich aufpassen, gell, mit diesen 5 Minuten Ident in der Tageszeit.
Ja.
Termin vereinbaren, Follow-up-Gespräch.
Genau, so. Keine Informationen in dem Erstcall.
Genau.
Ne? Wir sind da sehr gut informiert.
Ja, klar. Müsst ihr auch. Aber am Ende des Tages ist es kein Hexenwerk.
Gell? Nee. Ja, es ist schon eine Überwindung. Also als ich das erste Mal selber gemacht habe, das war schon gut geschwitzt.
Wie Vertrieb halt, ja, beim ersten Mal abheben.
Ja, aber es ist nun mal eine Nummer krasser, finde ich, weil der auf der anderen Seite kann ja erwischt werden, so dabei, dass der was Verbotenes tut, in Anführungszeichen, also mit einem Headhunter spricht. So, und wenn ich mir vorstelle, damals bei PM4, da saßen irgendwie 50 Leute in einem Großraumbüro oder sowas, da kannst du nicht mit so einem Personalberater am anderen Ende sprechen, ne? Das wäre schon cool. Ja. Und das war immer so die Hürde, okay, was passiert jetzt da? Beschimpft er mich? Oder sowas, legen die einfach auf. Aber
wenn wir jetzt da schon drüber sprechen, hatte ich zwar nicht geplant die Frage, aber gibt es da bestimmte Tools, die das Identen einfacher machen? Lusha beispielsweise, dieses Telefontool mit den Nummern ist zum Beispiel eins, was immer wieder diskutiert wird. Gibt es da irgendwelche geheimen Hacks, die du der Audience mitgeben willst? Es sieht so aus, als wenn du es wissen würdest, aber nicht sagen willst.
Ja, ich kenne ja nicht alle Erfolgsrezepte preisgeben, aber es gibt Tools, ja.
Es gibt Tools, okay.
Also gern mal direkt mich ansprechen.
Ja, hier der Aufruf, falls ihr diese Tools kennenlernen wollt, schreibt gerne eine Kontaktanfrage mit dem Stichwort Podcast. Verrate mir die Tools, bitte. Sag mir dann nach 3 Monaten, wie viele Anfragen du bekommen hast.
Ja.
Wahrscheinlich,
zähl mal mit.
Wahrscheinlich läuft die Inbox heiß.
Schau mal.
Und jetzt bist du in diese Branche reingerutscht. Hast diese Branche wahrgenommen, ein Stück weit mit selbst entwickelt. Was müssen wir in dieser Branche tun, um zur Traumbranche zu werden? Ja? Dass du dich oder dein alter Ego direkt bewirbst.
Für mich ist das eine Traumbranche,
aber
ich bin auch gern Vertriebler.
Ja.
Mir macht das auch Spaß. Ich weiß aber auch, dass 9 von 10 es keinen Spaß macht. Ne? Also wenn ich in meinem Bekanntenkreis mich umgucke, da hat keiner Lust, Vertrieb zu machen, also vielleicht 1-2, aber es ist nicht die Masse. Von daher ist es, wenn du es für eine breitere Masse interessant machen möchtest, wäre es wahrscheinlich den Vertrieb ein bisschen runterschrauben. In dem Kontext, die Frage ist nur, ob das möglich ist.
Ja.
Weil auch das Recruiting an sich, ne, also die Gewinnung von Kandidaten, Wechselmotivation herausarbeiten, Vertrauen aufbauen und so weiter und so fort, sind ja auch vertriebliche Fähigkeiten oder Skills total. Oder Aspekte,
die einen auch im Leben total weiterbringen.
Absolut. Ja. Von daher wirst du es, glaube ich, nie richtig rausbekommen. Wir haben ja schon einen Wandel im Markt in den letzten Jahren gesehen. Das sind ja Recruiting-Social-Media-Agenturen aus dem Boden gewachsen wie Unkraut.
Ja.
Ob es funktioniert, keine Ahnung. Wir haben viel experimentiert auch in dem Bereich. Bisschen funktioniert. In dem einen oder anderen Bereich, im anderen nicht. Das heißt, das wäre natürlich eine Richtung, die für viele auch spannend sein kann, weil es nicht ganz so kalt ist von der Akquise. Du kriegst ja dann warme Leads.
Ja.
das ganze Thema Content Marketing ist extrem hochgekommen jetzt in den letzten Jahren, was es auch ein bisschen vielleicht attraktiver macht für junge Leute, die mit Social Media aufwachsen, sowieso da eine gewisse Affinität mitbringen. Ja. Wenn wir da in der Branche mehr Know-how auch in den Agenturen haben, ne, und wir die Leuten an die Hand geben können, könnte das auch für viele nochmal interessant sein. Ne. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir bieten das allen an. Ne, wir haben die Emma bei uns im Marketing, die das Thema so verantwortet. Genau. Und jeder im Team, der Lust hat, Content-Marketing zu machen, kriegt da auch vollen Support. Ich will aber keinen dazu zwingen. So, und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, auch um Leute, die Lust haben, sowas zu machen, zu fördern. Also das wäre vielleicht eine Idee, es attraktiver zu machen, mehr in dem Bereich Angebote zu machen für Berufseinsteiger, vielleicht die eine gewisse Affinität haben dafür.
Ja, ja, und ich glaube auch, eine Sache, wo ich immer sage, von Anfang an transparent sein, was eine Vertriebsrolle, ja, was eine Recruitment-Rolle, ja, und eine Recruitment-Support-Rolle, ja, ist. Genau. Weil ich glaube, da zerschießen wir uns an der einen oder anderen Ecke noch den einen oder anderen Kandidaten, indem wir Leute in die falsche Bahn schicken. Mhm. Ja, also wenn du jemand, der Vertriebssupport machen will, ist eine total ehrenhafte Aufgabe, aber ja, dann habe ich nur eine Vertriebsrolle und dann schicke ich die Rolle in den Vertrieb und ja, dann verbrennt die Person und alle, also wir müssen Triple-Win-Situation. Genau. Ja, der Mitarbeiter, das Unternehmen, ja, und Kunden und Kandidaten müssen davon profitieren. Ja, ja, Staffing-Branche. Wie denkst du, wird sich unsere Staffing-Branche in den nächsten 10 Jahren verändern? Wenn du von Tools sprichst, kommen noch mehr geheime Tools, über die keiner reden darf?
Klar, also ich denke, dass die Identifikation von Kandidaten deutlich toolgetriebener sein wird. Das ist ja jetzt schon möglich, dass du, ja, einfach das, was du vorher zum Beispiel mit bolischen Operatoren gemacht hast, kannst du einfach in ein Tool reinhauen, klar, und der schmeißt dir eine Liste raus. Ja. Das heißt, viel von diesen Arbeiten im Suchbereich werden wegfallen. Die Wechselmotivation in unserem Bereich, das ist immer schwieriger, das rauszukriegen. Das heißt, es bewegt sich wirklich so von diesem Massenaspekt hin zu dem individuellen Gesprächen mit Kandidaten. Ja. Das ist eine Richtung, in die wir gehen. Was ich aktuell wahrnehme, da hatten wir beim letzten Mal schon mal kurz gesprochen, ist so die aktuelle wirtschaftliche Situation. Wir hatten goldene Jahre im Recruiting, die letzten Jahre. Ich habe von vielen Agenturen gehört, die haben gar keinen Vertrieb mehr gemacht. Die haben immer noch nur über Xing und LinkedIn Kandidaten rekrutieren können. Ich glaube, dass die eine oder andere Agentur das vielleicht auch nicht überleben wird, wenn es wirtschaftlich so weitergeht. Wir sehen das ja bei den Stellenanzeigen. Ja. Also es sind irgendwie teilweise nur noch ein Viertel der Stellen ausgeschrieben. Ne? Das heißt, es wird durch schon eine gewisse Marktbereinigung, ja, geben und da werden einige halt sehr gestärkt daraus hervorgehen. Und ich gehe davon aus, dass auch wir da gestärkt rauskommen werden. Ja.
Das wünsche ich euch.
Ja, danke.
Bevor wir auf die Schnellfragerunde übergehen, noch eine letzte Frage in eigener Sache. Was war dein schönster Upskill-Moment bis jetzt?
So viele hatte ich ja noch gar nicht.
Müssen wir ändern.
Ja, also ich finde das Upskill-Angebot super, was so die Online-Angebote angeht. Ja. Was ich besonders cool fand, war jetzt ein Seminar, was wir mal hatten online zum Thema Stressbewältigung.
Ah, warst du dabei?
Ja, mit dem Jakob Drachenberg, mhm, das war ziemlich cool. Mit dem Jakob, Grüße gehen raus.
Ja.
Habe ich dann auch angefangen zu arbeiten, so im One-on-One.
Oh, mega.
Kann ich auch empfehlen.
Ja.
Ja.
Also der Jakob ist einer, der Stressresilienz trainiert, ja, an Vertriebsmannschaften, auch im, ja, Staffing, jetzt nicht nur exklusiv im Staffing. Und wirklich eine tolle Geschichte, weil wer kennt es nicht im Vertrieb, ja, wir sind getrieben. Immer der nächste Abschluss, ja, und wir passen zu wenig auf uns auf, aber noch schlimmer, als Manager passen wir zu wenig auf andere auf, ja, und wenn wir unsere eigenen Triggerpoints erkennen, ja, und das identifizieren können, dann können wir viel besser mit uns und den Menschen um uns herum arbeiten, ne?
Ja.
Und das macht zum Beispiel Jakob, also lohnt sich da mal zu vertiefen.
Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr wertvoller Kontakt. Und, oh, wir hatten auch mal ein Thema mit Taylor Wessing.
Taylor Wessing, ja, unser, ja, Trusted Partner für Legals.
Ja, richtig cool. Wir hatten beim telefonischen Ident haben wir einen bösen Brief bekommen.
Ja, das kommt vor.
Ja.
Unterlassung.
Ja, genau, ist gar nichts Wildes. War das erste Mal, dass uns das passiert ist und die haben das ganz cool gemanagt für uns, ja.
Ja, auch dafür ist Absco da.
Ja, wenn, auf jeden Fall.
Wenn man nicht mehr weiter weiß,
Ja, das stimmt. Also ich hatte unseren Rechtsanwalt, mit dem wir sonst arbeiten, angesprochen und der sagt, muss ich mal gucken, ich kenne das nicht.
Kennst du ihn nicht aus.
So, dann haben wir bei Televesting angerufen und sagt, der ist gar kein Thema. Ja. Zack, 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 ich setze das auf. Ich glaube, der hat noch nicht mal irgendwie 20 Minuten berechnet oder so.
Ja, also, ging das über den Legal Helpdesk oder habt ihr?
Ich glaube schon. Ja, wir haben einmal mit dem Partner gesprochen, wie heißt er?
Sebastian Buder?
Kann sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber es war gut, ja, sehr gut.
Ja, gut. Ja, danke für die Blumen. Dann lass uns jetzt in die Schnellfragerunde übergehen.
Klar.
Ich stelle dir Fragen, du antwortest mit Ja oder Nein oder mit der vorgegebenen Antwort. Kein Monolog, kein Bullshit, straight to the point.
Okay.
Let's go. Work-Life oder Work-Life?
Hä?
Work-Life oder Work-Life-Balance?
Work-Life-Balance.
Work-Life-Balance.
Ja.
Gut, am Anfang war es wahrscheinlich eher Work, oder?
Ja.
Was ist der beste Ratschlag im Recruitment, den du jemals bekommen hast?
Zuhören.
Mhm, weniger reden.
Ja.
Für welche Vertragsart schlägt dein Herz? Contract, Perm, Temp?
Perm.
Warst du jemals Top-Biller in deiner Staffing-Firma?
Ja.
Und wie viel?
Ja, ich bin mal im Quartal, damals bei Perm 4 war ich unter den Top 3 oder sowas. Ich weiß aber nicht, wie viel Umsatz das war. Irgendwas mit 100 oder sowas. Über 100.
Okay. Ja. Intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Intrinsisch.
Hunter oder Farmer?
Hunter.
Bei intrinsisch warst du jetzt nicht so überzeugt?
Ja, gibt solche und solche Momente.
Alles klar, lassen wir mal so stehen. Eure Firma remote oder im Office?
Office.
4 oder 5 Tage Woche?
5 Tage Woche.
4 Tage Woche absehbar?
Nein.
Wie ist eure Kununu-Bewertung?
Sehr gut.
Über 4,
ja.
Sehr gut. Eure Kultur ist modern, zeitgemäß oder altmodisch?
Modern.
Und vom Verhalten, vom Marktverhalten, seid ihr zurückhaltend, angepasst oder progressiv?
Progressiv.
Okay. Und wie viel Billings macht in euren Unternehmen einen erfolgreichen Biller aus?
Ich würde sagen, da wir es ja teilen, ein guter Recruiter macht 2 bis 3 Placements im Monat.
Okay. Und da habt ihr dann so eine Split-Fee-Policy, 50-50 oder 25?
Wir haben feste Boni-Verträge.
Okay. Mhm. Was ist dein Lieblings-Recruitment-Spruch?
Was ist mein Lieblings-Recruiting-Spruch?
Wenn du so alte Filme liebst, Always Be Closing, ABC oder Never Assume oder Sky's the Limit.
Das ist schon lange her. Ich habe keine Ahnung.
Hast du keinen?
Nee.
Einen Satz, den du deinen Mitarbeitern immer wieder sagst?
Machen.
Machen.
Ja, nicht so viel nachdenken.
Da kann ich eine Anekdote dazu geben. Mein erster Chef bei Hays hat gesagt, heb einfach den Hörer ab und du musst die Tasse so oft drücken, bis dass der Kohlenstaub auf der Tastatur zu Diamanten wird.
Ja. Nee, ich hatte
Fuß geht raus an Mark Lutz an der Stelle.
Ja, die ersten Mitarbeiter, auch jetzt dann als Angestellter und auch als Selbstständiger, dann immer gesagt, ruft jetzt bitte einfach an. Ja, wir können
don't
danach,
overthink.
Genau, wir können danach immer noch diskutieren, aber ruf jetzt erstmal da an.
Genau. Während es klingelt, kannst du dir Gedanken machen, was du sagst.
Genau.
Was ist das größte Missverständnis über unsere Staffing-Branche? Was ist das größte Missverständnis über die Staffing-Branche?
Ich sag das jetzt nicht, was du mir gesagt hast.
Das ist das bekannte Wort in den Mund legen, gell?
Nein, ich glaube, viele romantisieren das Recruiting in der Agentur, weil sie irgendwo im Studium mal von ein paar HR hatten. Und da gibt es vielleicht noch ein bisschen Aufklärungsbedarf. Also ich hatte schon öfters Gespräche, wenn wir Recruiter ausgeschrieben haben, die dann mit ganz vielen Themen kommen, die man im Studium vielleicht lernt, die auch in der Inhouse-HR-Abteilung ihre Daseinsberechtigung haben, aber in der Recruiting-Agentur total unwichtig sind.
Und ich glaube, Vertrieb ist kein Human Resources, sage ich immer.
Ja.
Und bitte, wenn ihr im Vertriebsunternehmen anfangt, alle Firmen in der Staffing-Branche sind Vertriebsunternehmen.
Ja.
Und da kannst du eine Vertriebssupport-Rolle oder eine Vertriebsrolle haben, aber wir haben keine Human Resources-Rollen zu vergeben.
Korrekt.
Außer du bist Human Resources im Staffing-Unternehmen.
Genau, das gibt es auch. Ja.
Die gibt es auch, aber eher nur bei den Großen. Ja.
Obwohl man sagen muss, bei uns funktionieren auch Inhouse-Recruiter in der Recruiting-Rolle.
Ja.
Das geht schon. Ne? Aber die haben trotzdem einen gewissen Platzierungsdruck.
Ja, also, klar. Placement.
Ja.
Ist unsere Branche vom Entwicklung eher ein Baby, ein Kleinkind, jugendlich, erwachsen oder schon Rentner?
Wenn man sich die Großen anguckt, wie Zehnder, dann Dann sind wir schon sehr weit. Ich glaube, wir haben aber noch viel, viel, viel vor uns, wie wir uns noch besser aufstellen
können. Wo ist Zehn da weit? Wie meinst du das? Die sind weit?
Die sind ja schon sehr lange am Markt, sehr etabliert. Ja. Gibt ja wirklich so wirklich alte große Firmen, die das schon sehr lange machen. Ich glaube, jugendlich passt ganz gut, ja.
Und untereinander in unserer Branche sind wir kollegial, kompetitiv oder halsabschneiderisch?
Kompetitiv, ich versuche aber eher kollegial zu sein, ja.
Auch dafür ist ABSCO da, dass man sich kollegial begegnen kann. Und wir sind underpaid, rightly paid oder overpaid?
Kommt auf die Agentur an.
Kommt auf die Agentur an. Gibt alles, gell? Super, das war meine Schnellfragerunde. Gibt es denn noch was, was du der Audience mitteilen willst?
Recruiting kann sehr herausfordernd sein, auch für die Persönlichkeit. Ich habe das selber mitbekommen. Wir haben zwei Kids, die in dieser Zeit, wo ich ins Recruiting gekommen bin und geboren sind und auch aufwachsen, und da nicht auf der Strecke zu bleiben oder irgendwas zu vernachlässigen, ist halt super schwierig. Und ich glaube, die Recruiter, die am besten irgendwie auch auf sich und ihre Gesundheit achten, ja, sind die, die auch am längsten im Recruiting bleiben können und auch mit diesen ganzen Ups und Downs, die wir haben, umgehen können. Also von daher, passt auf euch auf.
Dem schließe ich mich an. Das ist ein schönes Abschlusswort. Passt auf euch auf, passt auf die Leute auf, die ihr führt, ja, und euer Unternehmen. Und passt auf unsere Branche auf.
Genau.
Vielen Dank, dass du da warst mit diesem tollen Appell. Passt auf euch auf. Wir hören uns wieder in 2 Wochen bei Recruitment on the Road. Bis dahin wünsche ich euch ein gutes Geschäft, viele Placements und ganz viel Gesundheit. Tschüss.
Tschüss.
Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.